Pro und Konter, nach einer langen Pause, gefühlt, sind wir wieder da. Und es ist viel passiert. Roger Federer hat plötzlich gefunden, er will in Roland Garros Tennis spielen. Naomi Osaka hat gefunden, sie will in Roland Garros nicht Tennis spielen. Die Schweiz will an der Europameisterschaft Fußball spielen. Die Frage ist, wie gut macht sie das? Und in der Formel 1 ist plötzlich richtig viel los. Wir haben Freude daran und müssen das aber natürlich jetzt ausführlich besprechen. Jetzt und sofort.
Pro und Konter.
Sportstreitgespräch mit
Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Ja,
Emanuel Gysi.
Gut.
Wie geht's?
Lange nicht mehr gehört. 3 Wochen Pause haben wir gemacht.
Ich weiß gar nicht mehr. Es waren 3 Wochen gewesen, ja. Es ist mir vorgekommen in einer Ewigkeit.
Ich vermute 3 Wochen. Es war fantastisch gewesen. Nein, eigentlich nicht. Aber wir haben sonst viel um die Ohren gehabt, man darf es so sagen. Eigentlich sollten wir jetzt irgendwie so eine Art Zwist aufstilisieren. Ich glaube, das ist grundsätzlich immer gut. Das machen nach Bands auch, wenn sie so nach einem Zeitchen nicht wissen, was sie selber machen, dann müssen sie zuerst mal Konflikt inszenieren. Und dann, gut, das würde voraussetzen, dass es Leute hat, die wahnsinnig von diesem Podcast liest. Das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn es die gäbe, würden dann die natürlich besorgt fragen, was läuft jetzt? Geht das je weiter? Und
ich weiß nicht, ob irgendjemand auf diese Schlagzeile gewartet hat. Gysi und Kessler trennen sich. Klammern. Nur vom Podcast.
Jetzt sicher irgendjemand, der darauf gewartet hat.
Nein, ich habe im Moment ganz andere Probleme, muss ich ehrlich sagen. Also Sorgen. Vielleicht nicht Problem. Ich muss nämlich bald, oder sagen wir so, ich will bald die Steuererklärung ausfüllen und es liegt mir auf dem Magen, muss ich sagen. Ich habe mir zum Ziel gemacht, die selber auszufüllen und obwohl ich eigentlich weiss, ich kann es gar nicht, zum Schreck von dem Sachbearbeiter.
So schwierig ist es nicht.
Das erstaunt mich auch immer wieder. Das ist gar nicht so schwierig, aber es scheint mir vor unlösbare Probleme zu stellen. Es kommt dann immer irgendwie noch eine Mitteilung von der Steuerbehörde. Dort, das geht nicht. Ist natürlich bei mir überhaupt keine Bösartigkeit dahinter oder irgendwelche Absichten, sondern ich weiss es einfach nicht besser.
Du versuchst da Steuerschlupflöcher.
Scheinbar habe ich letztes Mal etwas zweimal abgezogen, aber tatsächlich nicht bewusst. Das so offensichtlich, dass es jeder, wo ein bisschen sich auskennt mit dieser Materie, so von Zeit, nein, das geht nicht. Aber ich habe diesen Zettel habe ich aufbewahrt, dass ich kann nur noch abschreiben dort, weiss ich, was ich nicht mehr machen muss. Und gleich liegt es mir auf dem Magen, weil ich es machen muss. Einfach nur der Prozess an und für sich die ganzen Belege zusammensuchen. Und es ist wahnsinnig mühsam. Ich plädiere dafür, dass in Zukunft die Einkommensteuer direkt vom Lohn abgezogen wird. Das ist viel einfacher.
Das fände ich eine hervorragende Lösung, aber das will der Arbeitgeber nicht. Oder? Die beklagen sich, dass der bürokratische Aufwand, also das ist wirklich so, das ist, glaube ich, das Hauptargument dagegen, der bürokratische Aufwand so immens wird dann für sie, wenn sie dann, Achtung, jetzt unqualifiziertes Halbwissen, wenn sie dann neben AHV und IV einfach noch jemand anderes ein Höckchen müssten setzen, was alles schon abgezogen wird. Aber ja. Ist vorerst, glaube ich, nicht realistisch. Also das eine oder andere Jahr muss sie noch machen. Aber also ich kann ja als Neuzürcher müssen merken, dass ganz andere Töne herrschen im Kanton Zürich, wenn es um die Steuererklärung geht. Ja. Nicht gerade sofort abgeben und auch nicht verlängert, obwohl das Ganze einfach wäre. Und in Basel ist man sich gewöhnt, dass da sehr, ich sage jetzt mal, sanft darauf hergewiesen wird, dass man doch jetzt langsam könnte die Steuererklärung abgeben. Kanton Zürich kommt in einen eingeschriebenen Brief gerade mal als erstes. Und einen gewissen Kasernenhofton kann man dem Schreiben auch nicht absprechen. Ja. Aber ich habe es dann sofort gemacht. Am ersten Tag, als ich den eingeschriebenen Brief geholt habe, habe ich die Steuererklärung ausgefüllt und mich dann auch gefreut, dass die Steuern im Kanton Zürich viel tiefer sind als im Kanton Basel-Stadt. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass man nicht noch irgendwelche Baselbieter durchfüttern muss, wo Zentrumsleistungen abschöpfen in Basel und aber nicht dafür gerade stehen. Da die Zürcher Ober- und Unterländer, die in die Stadt kommen, die zahlen offenbar irgendwie mit. Das scheint sich positiv auszuwirken. Also von dem her, materiell hat sich der Umzug schon gelohnt.
Sehr schön, kann ich sagen. Das ist erfreulich.
Toll! Apropos Steuerflüchtlinge, reden wir über Tennis.
Also,
ja, also wir haben vorher in der Vorbereitung, das dürfen wir sagen, sind wir kurz die ATP-Weltrangliste durchgegangen, weil wir schon kurz über die Steuern geredet haben. Und wir haben festgestellt, dass 5 oder 6 von den Top 10 ihren Wohnsitz in Monte Carlo haben, wo keine von denen gebürtigen Monegassen sind. Ja, ich weiss jetzt auch nicht. Da kann man damit machen, was man will. Aber ich finde, es ist ein interessantes Detail. Also von dem her, mindestens eine gewisse Sensibilität für ein Domizil. So geht das Wort. Für ein Domizil, wo man günstig davonkommt, steuertechnisch. Scheint in den höheren Regionen von der Tennis-Weltrangliste gegeben zu sein.
Gut, die Anforderungen sind ja relativ hoch. Also jeder kann nicht in Monaco ansässig sein. Man muss ja bestimmt Einkommen, glaube ich, vorweisen oder Vermögen mindestens einmal. Und Wohnsitz erwerben, glaube ich, was auch nicht jedem so leicht fällt. Mindestens mal dort. Aber die Steuern nachher tatsächlich, müssen die überhaupt Steuern zahlen dort? Oder sind die befreit von Steuern? Das wird glaube ich, anders finanziert, das Fürstentum, oder?
Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Aber es scheint Gründe zu geben, warum der Top-Tennisspieler gerne in Monaco sich niederlässt, offensichtlich. Außer er ist Kanadier, dann ist er auf den Bahamas, haben wir vorhin auch herausgefunden. Es gibt gerade mehrere, die ihr Domizil in Nassau oder so haben. Auch das, sehr sympathisch. Aber reden wir doch über Sportliche. Also ich weiß nicht, außer du willst dem noch etwas.
Nein, ich will eigentlich das Thema Steuern gar nicht mehr anschneiden, so weil eben, dann wird es mir wieder schlecht. Weil ich weiss, ich muss die Steuererklärung doch noch ausfüllen, weil wir zum Ziel gesetzt haben. Wobei, die Verlängerung habe ich eingegeben. Das ist wie gesagt, wie du es schon angetönt hast, sehr einfach. Code einlesen, klicken und es ist gemacht. Aber man muss ja gewisse Ambitionen haben.
Das ist noch ganz viel Zeit. Aber bis wann hast du denn verlängert?
Ende September.
September
verlängert.
Ja, jetzt ist ja 8. Juni, wo wir aufnehmen.
Und ich will nicht die Ferien verbringen mit dem Damoklesschwert über meinem Kopf, dass man immer, wenn ich mich über etwas freue, kommt man nachher in den Sinn, oh nein, ich muss ja noch die Steuererklärung ausfüllen. Und dann ist jeder Spass irgendwie nur halb so lustig und halb so schön. Weil immer weiß ich, oh nein, die Steuererklärung, wo kriege ich die Belege her? Was, dann muss ich noch alles gehustern. Nein, es ist einfach mühsam. Sollen hören mit dem Seich.
Also denkst du, jedes Mal, wenn du rausgehst und etwas Lässiges machst, wo wir dann geimpft sind und dann das wieder geht, denkst du die ganze Zeit permanent im Hinterkopf
Steuerklärung.
Steuerfockt. Oder
Schweißbadet, wache ich auf in der Nacht, mache Kerzen und denke, habe ich die Steuererklärung? Nein, haben sie nicht. Was muss ich noch alles belegt zusammensuchen? Mein Gott. Es ist aber eigentlich ganz das einfach.
Du, also gut, deine diversen Ländereien, die du hast, das ist klar. Das ist wahrscheinlich ein bisschen komplexer als bei mir, armengenössigem Redakteur, der da einfach in seiner bescheidenen Butze und eine Handvoll Rotmünze irgendwie auch einen Monat überkommt für seine Dienste. Klar, das ist nicht sehr kompliziert. Während du da mit Landsitz in irgendwelchen vermutlich noch im Ausland, in irgendwelchen Domizil. Aber vielleicht dürfen wir das gar nicht sagen, weil der Steuervogt, wenn er das hört, plötzlich nachher noch mehr Fragen stellt.
Nein, Fragen stellt eigentlich keine. Das ist, erstens mal zufrieden, dass ich frisch
gerechnet habe. Und zweitens
gibt es da nicht viel zu tun. Also, von irgendwelchen Ländereien weiss ich nicht. Nein, sehr bescheiden. Und auch, das ist auch ganz Problem. Einfach.
Vielleicht weiss der Steuervogt das auch.
Das ist wirklich einfach. Eben, du hast ja gesagt, du hast am gleichen Tag noch ausgefüllt, wie die Mahnung gekommen ist. Es ist absolut machbar. Gut, aber eben, gehen wir zurück zu den Direktbeteiligten. Und da geht es jetzt um Sport.
Unbedingt.
Gespielt worden.
Tennis.
Oder spielt immer
man
noch.
Man hat angedroht, man macht es.
Roland Garros.
Also aber der spielt schon wieder nicht mehr. Der Roger Federer hat keine Lust mehr, offensichtlich. Man muss mit dem Ueli Maurer sagen. Also wir nehmen am Dienstag auf, am Anfang von dieser Woche ist dann die Nachricht gekommen, am Sonntag schon, dass der Roger Federer nach seinem Sieg in 4 Sätzen über Dominik Köpfer in Paris an der French Open nicht mehr weiterspielen will. Und zwar nicht, weil er verletzt wäre, sondern weil der Körper Schonung braucht. Ich glaube, man kann es so zusammenfassen. Ein bisschen überraschender Entscheid. Und die Frage ist der Entscheid okay?
Hängt immer von der Perspektive ab, ob es okay ist oder nicht. Also ich habe mit dem überhaupt keine Mühe, wenn einer merkt, es tut ihm nicht gut oder hat keine Lust mehr von mir aus, auch was jetzt bei einem Profisportler irgendwie schon ein bisschen seltsam wäre, dass man keine Lust hat, um das zu machen, was man am liebsten macht. Muss ich sagen, ja, wieso nicht? Also es darf jeder davon halten, was er will, selbstverständlich, aber der Sportler selber weiß ja am besten, was ihm gut tut und was nicht. Und wenn er nicht das Gefühl hat, er müsse jetzt das Turnier unbedingt nochmal gewinnen, er würde wahrscheinlich lieber Wimbledon nochmal gewinnen. Wieso soll er sich dort irgendwie durchbeissen? Das macht aus seiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Und eben, was der Rest dann denkt davon, muss ich sagen, ja, das ist nicht sein Problem. Also die Erwartungshaltung, die muss er eigentlich gar nicht berücksichtigen. Er muss auf seinen Körper hören und auf sein Befinden. Dass einer in dem Alter noch überhaupt an diesem Turnier teilnimmt, ist ja schon außergewöhnlich, oder? Und dass dann, besonders mit der Verletzungshistorie, die er hat, nicht bis in den roten Bereich geht, finde ich völlig normal und verständlich. Ja, vielleicht zu sich vom Publikum schade, weil man sich freut, den zu sehen, ja, aber die Garantie gibt es ja nicht, dass einer erstens mal bis zum Schluss dabei ist und zweitens, dass er nicht irgendwann sagt, ich mag nicht mehr.
Ja, also es sind, also eben, muss man sagen, 15 Monate ist er weg gewesen, wenn ich richtig gezählt habe. 2 neue Operationen, sich wieder angekämpft. Das sind ja auch Argumente dafür, dass man sagt, okay, man sollte nicht zu fest, man sollte nicht übertreiben. Grundsätzlich kann man ja auch niemanden zwingen, weiterzumachen, wenn er oder sie keine Lust mehr hat. Können wir vielleicht in einem anderen Zusammenhang auch noch darauf sprechen, in ein paar Minuten. Aber gleich, also wenn ich mir überlege, man geht an ein Tennisturnier und an diesem Tennisturnier geht es darum, herauszufinden, wer von denen, die jetzt hier mitspielen, ist besser als die anderen. Und mit dem, unter dieser Prämisse tritt man mal an. Also man versucht eigentlich herauszufinden, wer ist der Beste. Und jetzt im Profisport oder jetzt gerade auf der Bühne von der French Open Fernsehübertragung am Samstagabend ist nicht mehr im Stadion gewesen, weil die Franzosen noch die Ausgangssperre haben, aber immerhin, es werden doch ein paar Leute zugeschaut haben daheim vor dem Fernsehen, weltweit und fiebern logischerweise mit. Es war ein enger Match gegen den Dominik Köpfer, der Federer zieht den Kopf aus der Schlinge, kämpft sich durch, besteht ein Test, da sind sehr viele Emotionen im Spiel, sowohl auf dem Platz als auch eben vor dem Fernsehbildschirm. Und das ist nachher einen Tag später alles nicht mehr wert. Weil das Turnier nicht weitergeht. Oder? Also es widerspricht komplett im Grundgedanken, warum es eigentlich das alles passiert. Also jetzt kann man sagen, klar, der Roger Federer hat einen gewissen Ausnahmestatus. Erstens, weil der Roger Federer ist, der wahnsinnig viel erreicht hat in seiner Karriere. Und gleichzeitig, weil es, ich weiß nicht, wer ist Jimmy Connors, der Letzte, der in diesem Alter auf diesem Level versucht hat mitzuspielen, aber keinen Blumentopf mehr gewonnen hat, soviel ich weiß, in den 40er oder fast 40er, muss man Federer muss sagen, wird erst irgendwie im August 40. Okay, fair enough, aber dass den einen einfach ein Turnier bestreiten, um unter Wettkampfbedingungen trainieren, ich kann es irgendwo nachvollziehen, aber es hinterlässt einen total komischen Geschmack irgendwo im Mund, finde ich. Dass jetzt da, also man stellt sich vor, der Novak Djokovic würde das machen. Ich finde, das ist immer noch ein guter Test. Roger Federer, Nationalheilige in der Schweiz, sowieso Status, den er sich verdient hat. Can do no wrong, auch auf jetzt internationalem Parkett. Irgendwie die McEnroes haben sich ein bisschen echauffiert, aber selbst der Boris Becker, der sonst sehr kritisch ist, Mats Wielander, der den Federer auch schon kritisiert hat, gerade auf Sand, ist jetzt da völlig handsam. Man stellt sich vor, Novak Djokovic hätte gesagt, hat irgendwie auch zwei neue OPs gehabt, gesagt, ja, ich brauche ein paar Matches, aber jetzt ziehe ich zurück. Also, wollte ich nicht wissen, wie da der Backlash gewesen wäre. Da wird schon mit sehr unterschiedlichen
Elementen. Ja, das hängt ein bisschen von den Perspektiven ab. Ja, bei uns wird dann natürlich noch Djokovic mit anderen Augen gesehen als der Roger Federer. Ich weiß nicht, da spielt wahrscheinlich auch, weiß ich was, nicht der Neid, aber die Angst davor mit, dass der einst unseren Roger könnte überflügeln, oder? Finde ich irgendwie eine unbegründete Angst. Das kann man eh nicht vergleichen. Die befinden sich ja in verschiedenen Stadien für ihre Karriere. Mir geht das eh ein bisschen ab. Ich schaue dem Djokovic gerne zu. Aber wenn der das machen würde, Da muss ich auch sagen, also, ja, das ist seine Angelegenheit. Ich habe keine Garantie dafür, dass der bis zum Schluss durchspielt. Aus sportlichen Gründen nicht und dann kommt Gesundheit dazu. Und der Federer eben in dem Stadium von seiner Karriere mit dieser Geschichte an Verletzungen, dass er nicht alles ausreizt und bis in den roten Bereich geht, wie gesagt, finde ich völlig verständlich. Die andere Perspektive ganz sicher, ja, wenn du ein Turnier gehst, willst du es gewinnen, das ist einmal das, was man annimmt, das ist die Leistungskultur im Sport, selbstverständlich. Und wenn dann einer so ein Grand-Slam-Turnier quasi als Anlass nimmt, um unter Wettkampfbedingungen zu trainieren, natürlich leuchtet das niemandem ein, weil, aber niemand kann sich in Roger Federer reinversetzen, weil niemand in dieser Lage ist. Also muss er tatsächlich selber entscheiden. Und schlussendlich, entweder will er gewinnen oder will nicht gewinnen. Und wenn das Gewinnen nicht mehr das absolute Ziel ist, dann weisst du ja, wo du bist in einer sportlichen Karriere. Also es geht nicht mehr darum, zum möglichst viel Turnier zu gewinnen, sondern er sucht sich einzelne raus. Und da sehe ich Perspektiven eher beim Wimbledon auf Gras, wo er sich wahrscheinlich mit besseren Chancen ausrechnet, als sich jetzt da auf dem Sand noch abmühen. Und am Schluss gewinnt er gleich der Nadal, oder? Also, die Frage ist ja schon beantwortet.
Ja, gut.
Wer weiß, stimmt.
Wahrscheinlich.
Das scheint nicht stoppen zu sein. Bewegt sich irgendwo in der gleichen Region, bald einmal vom Alter her. Er ist ein paar Jahre jünger, aber.
Ist immer ein paar Jahre jünger. Das ist noch erstaunlich. Muss man zur Kenntnis nehmen, ja. Sie werden beide nicht jünger, das kann man auch sagen. Was ist der Nadal? Ist 35, stimmt das?
Hätte jetzt gesagt, Lang, ungefähr dort, ja.
Zum Googlen. Übrigens nicht in Monaco daheim, sondern in Manacor. Tatsächlich wird also aufgeführt, offiziell auf der ATP-Seite. Ja, Juni 86, Geburtstag, 3. Juni, Happy Birthday. Letzte Woche, toll. Wir gratulieren, euphorisch. 35, doch auch schon. Dort wird dann tatsächlich auch irgendwann mal die Frage sein, was der Körper noch mitmacht und was nicht. Vielleicht fällt er dann auch an, plötzlich sich zurückziehen. Eben, Djokovic ist, glaube ich, ein Jahr jünger, zwei. Also, ich weiss nicht, läutet, was der Federer macht, hat ja immer so ein bisschen Vorbildcharakter auch für den Rest vom Sport, zum Teil auch über seinen Sport raus. Also, was ich noch als Gefahr sehe, ist, dass er tatsächlich so eine Art Präzedenzfall schafft, dass in Zukunft es ein Vorbild gibt, nämlich der Herr Federer, der jetzt gesagt hat, ich manage meine Gesundheit so, wie ich will, was mein gutes Recht ist. Der Backlash hält sich in Grenzen, es wird zum Teil sogar noch eben gefeiert haben. Warum soll ein Nadal, ein Djokovic, vielleicht auch eine kleinere Nummer, die sich finanziell leisten kann, irgendein Top-20-Spieler, das nicht auch machen? Und dann stehst du dann als Turnierveranstalter plötzlich komisch da.
Boah, also ich weiß nicht mehr.
Das ist eine Pandoras Büchse, die da geöffnet wurde.
Mit dem Federer oder auch mit dem Nadal oder mit dem Djokovic vergleichbar sind. Also das sind ausgewöhnliche Athleten und Talente. Da wird nicht so bald einer auftauchen, der im gleichen Rahmen kann Triumph ergattern und absahnen. Und erst dann wird ja das Problem wirklich sichtbar, wenn er so einen aufhört, wenn irgendwie die Nummer 104 sagt, mir tut das Knie weh, oder bin jetzt mal vorsichtig. Der würde wahrscheinlich auch durchbeissen und sagen, die grösste Chance, die ich bis jetzt hatte, ich will unbedingt so ein Turnier gewinnen. Das ist ja auch die Frage. Wie fest willst du das tatsächlich als Sportler? Muss ich das haben? Da wird sich, in dieser Situation werden sich nicht viele Profis befinden. Schätze jetzt einmal, darum wird das auch nicht vorkommen. Nur schon beim Djokovic zum Beispiel, der hat ja die Ambition, zum wahrscheinlich den Federer und auch den Nadal irgendwann einmal noch können zu überflügeln mit Grand Slam-Titel. Also will er sich wahrscheinlich auch zweimal überlegen, ob er jetzt auf so eine Gelegenheit verzichtet. Einfach, ich glaube nicht, dass der Federer mit dem einen Präzedenzfall schafft, weil für das müsste es ja gleichwertig, oder sagen wir mal, Spieler haben, die sich in der gleichen Situation befinden, die so viele Grand Slam-Turnier gewonnen haben schon und sich das leisten könnten. Da kommen zwei, drei andere werden durchbeissen, die gehen in den roten Bereich und sagen, ja, dann habe ich jetzt genug kaputt, mache ich nachher eine Pause, aber das Turnier, das gewinne ich jetzt. Und zum Nadal muss man sagen, der kann natürlich schon auf Manacor, Mallorca, glaube ich, sein und seinen Wohnsitz haben, das ist ja kein Wunder, dem gehört einfach die ganze Insel. Also,
wenn du einen bestimmten Steuersatz dir selber. Roger Federer steht übrigens nur Switzerland auf der
ATP-Seite. Ja, dem gehört die ganze Schweiz. Dem kann,
ja, ist ein bisschen so.
Faktisch nicht vom Grundbesitz her, aber eigentlich schon. Emotional hat er die ganze Schweiz im Sack. Gut, es mag im Jura draussen, mag es ein paar Dörfer geben, wo sich einfach grundsätzlich gegen alles wehren, was allen anderen alles. Schweizer sympathisch ist, mit dem muss man leben. Aber so aus.
Was sind denn das Djokovic-Fans dort? Irgendwo in
nein, die verhalten sich.
Das ist die Enklave.
Die sind sehr, sehr flexibel. Sind die. Die verhalten sich wie die Schotten, wenn die englische Nationalmannschaft shootet. Die sind dann einfach für den Gegner. Einfach nicht für die Engländer. Wer es denn ist, ist gleich.
Ist das auch wirklich so? Es wäre noch spannend. Vielleicht gibt es ja das Dorf, wo man einfach den Roger verabscheut, weil er sonst Everybody's Darling ist in der Schweiz. Tönt nach einer guten Reportage. Müssen wir unbedingt machen, aber wahrscheinlich gibt es das nicht, weil der Fedi sogar die Grenze irgendwie noch irgendwie
sehr unwahrscheinlich. Noch aber wenn es das Dorf gibt, dann bin ich hundertprozentig sicher, dann ist es im Kanton Jura daheim.
Höchstwahrscheinlich. Absolut. Also, Federer nicht dabei. Hat nicht gespielt gegen Herr Berrettini, wo übrigens auch in Monte Carlo seinen Steuersitz oder seinen Wohnsitz hat, wo jetzt ein Freilos bekommen hat, bevor er jetzt vermutlich, wenn ich es richtig gesehen, für Djokovic trifft im Match am Mittwoch. Jemand anderes, der nicht dabei ist, ist Naomi Osaka. Die hat schon vor einer Woche sich zurückgezogen. Gross diskutiert worden in den Medien weltweit, unter anderem logischerweise auch in der Schweiz. Hat zwei Nachrichten abgesetzt, eine vor dem Turnier, dass sie beabsichtige, keine Pressekonferenz zu geben während Roland Garros. Begründung, die Journalisten und ihre Fragen nehmen keine Rücksicht auf die mentale Gesundheit, so hat sie es formuliert, von Athleten. Da ging es auch zum Teil darum, Zweifel zu säen oder da werden Zweifel geweckt an der eigenen Leistungsfähigkeit. Leute treten, wenn sie am Boden siegen. Das ist so ziemlich die wörtliche Übersetzung. Sie hätte darum entschlossen, keine PKs zu geben. Sie sind auch bereit, die Bussen zu zahlen. Und wenn die dann tatsächlich ausgesprochen würden, dann lache ich sie nur. Das war das erste Statement gewesen. Und dann hat Roland Garros Überraschendes gemacht. Hat nämlich, nachdem die Frau Osaka nicht antreten ist, einen Buss ausgesprochen. Und also nicht antreten ist, nach ihrem ersten Rundenmatch, wo sie gewonnen hat, nicht zu der Pressekonferenz antreten, so muss ich sagen, hat dann tatsächlich einen Buss müssen zahlen. Und dann ist die ganze Schlittenfahrt losgegangen mit einer weiteren Drohung von Seite, oder mit einer Erklärung von Seite von der Turnier, von den vier Grand Slams, die mit Ausschluss aus den Grand Slams droht haben, wenn da das weiterging, worauf nachher Naomi Osaka noch ein Statement abgegeben hat, wo sie erklärt hat, sie ziehe sich zurück vom Turnier, um nicht weiter für, was ist die Formulierung, für Ablenkung zu sorgen, Distraction verursachen, hat sie auf Englisch geschrieben, und hat auf ihre Depressionen hergewiesen, auf mehrere depressive Phasen, wo sie seit der US Open 2018 immer wieder hatte. Ja, und jetzt stehen wir da und fragen uns irgendwie, erstens, wie ist es so weit gekommen und was machen wir jetzt? Was machen wir uns für einen Reim auf diese Saga eigentlich? Auch wenn es jetzt schon eine Woche her ist.
Seltsame Affäre, muss ich ehrlich sagen. Also, wenn man das verfolgt hat, auf dem zeitlichen Ablauf her, zuerst die Ankündigung, sich nicht öffentlich zu äußern, sich von der Pressekonferenz fernzuhalten. Ich meine, das gehört für Profis in jedem Bereich vom Sport einfach zum Tagesgeschäft. Also ist der Profisport entstanden. Profisport gibt es nur dort, wo öffentliches Interesse genommen ist. Nur dort kann man Geld verdienen, weil dort dann schlussendlich auch die Werbung, TV-Partner und so weiter kommen. Und das beruht alles darauf, dass man Zugang hat zu den Athleten. Das sind Stars. Also wenn ich jetzt Profisportler sage, ich will zwar einen Haufen Geld verdienen mit dem Sport, aber ich will nicht öffentlich auftreten. Das ist ja eigentlich völlig absurd. Das funktioniert nicht. Und nachher hat man dann erfahren, dass sie vorher schon depressive Phase gehabt hat. Das ist ein ganz delikates Thema, oder? Hört man immer wieder, dass Sportler von der Depressionen heimgesucht werden, wie alle anderen Leute auch. Also das ist ja logisch, dass es nicht dass es Profisport von dem nicht gefeit sind. Nur was fängt man jetzt mit dem an? Wenn sie am Anfang schon gesagt hat, sie hätte Depressionen und sie hätte so Phasen, wo sie dann einfach sich zurückziehen müssen, wäre das bei mir anders angekommen als jetzt, wo zuerst die Weigerung da war, an Pressekonferenzen teilzunehmen. Dann sind ja die Argumente da gewesen, es werden immer die gleichen Fragen gestellt. Und natürlich sind die Fragen nicht immer angenehm. Aber ich glaube, wer
und auch nicht immer ja, gescheit.
Das kennen wir uns beide ja sehr gut aus damit. Weil,
ja,
damit da verdienen wir uns das Geld. Rotmünze, hast du gesagt vorher. Immerhin ist es nicht allzu viel. Ja. Aber klar, das ist die Krux vom Profisport. Auf das musst du dich einlassen. Also, es gibt ja auch so lustige Kantone bei den Schweizer Hockeyspielern, die sich dann plötzlich zurückziehen und sagen, sie können die Leistung nicht mehr bringen, wenn sie in den Playoffs ein Interview gehen. Das sind fadenscheinige Ausreden, meiner Meinung nach, weil man eigentlich weiss, dass es so abläuft. Also, wer A sagt, muss auch B sagen. Von mir aus gesehen ist das ein bisschen Kommunikationspanne. Wenn sie das anders aufgeleistet hätte, hätte man dem können aus dem Weg gehen und es hätte nicht so einen denkbar ungeschickten Eindruck hinterlassen. Irgendwo habe ich dann gelesen, sie hätte irgendwie, sie kokettiert ein bisschen mit dem, was ich furchtbar unfair finde, das so jemandem vorzuwerfen, wenn es um Depressionen geht. Wir sehen nicht in die innen, aber sie hat natürlich mit ihrem Auftreten auch US Open letztes Mal, glaube ich, mit dem Thema von der Maske, Black Lives Matter und so weiter, hat sie sich natürlich schon irgendwo auf eine Bühne begeben, wo man annimmt, sie hat Bereitschaft und das Bewusstsein zum Wissen, was sie damit auslöst und auch auslösen will mit dem Auftritt und dann plötzlich ein kurzes Zeit später heißt es plötzlich, ich will mir nicht mehr eine Pressekonferenz teilen. Also das macht ein bisschen einen komischen Eindruck, muss ich ehrlich sagen. Ich will jetzt nicht sagen, ich glaube nicht alles, das wär unverfroren, aber es vom zeitlichen Ablauf her, sage ich jetzt mal, hätte man das geschickter lösen können, ohne dass man die Öffentlichkeit hat müssen so verblüffen, sage ich jetzt einmal. Das ist doch ein anderer Rückzug als beim Roger Federer jetzt zum Beispiel.
Ja, dort war die Kommunikation auch nicht ideal gewesen beim Herrn Federer, der dann irgendwie in der Pressekonferenz angedeutet hat, dass etwas könnte sein, dass er vielleicht sich noch überlegen muss, ob er spielen und dann am nächsten Tag die Absage. Aber jetzt zurück zu der Naomi Osaka. Also du hast es vorhin gut gesagt, oder? Also da gibt es ja auch nicht zwei Meinungen. Das ist eine sehr delikate Angelegenheit. Und logischerweise, also Depressionen sind, also über das Problem ist tatsächlich, dass man in der Öffentlichkeit zu wenig über das Thema redet, über geistige, mentale Gesundheit, dass es immer noch ein Tabuthema ist, völlig klar. Dass es auch nicht lustig ist und dass es, ja, das ist auch eine Krankheit tatsächlich, oder? Also ich glaube dann auch sogar, dass es, also wenn, eben, es gibt depressive Phasen. Es kann auch sein, dass es der eine Mal besser geht und dann geht es vielleicht auch mit Pressekonferenz und das andere Mal ist schlechter und dann ist es nicht gut für die. Völlig nachvollziehbar. Was für mich nicht nachvollziehbar ist, dass Profisportlerin, die letztes Jahr, was hat sie, 55 Millionen, schreibt Forbes, US-Dollar verdient, was einem logischerweise nicht vor Depressionen schützt, aber einem doch die Möglichkeit gibt, irgendwo Leute um sich zu scharen, die für einmal gewisse Sachen können erledigen. Also zum Beispiel, weiss nicht, möglicherweise jemand, der Kommunikation so abwickelt, dass man den Turnierveranstalter von der French Open im Vorfeld kontaktiert, versucht mit denen eine Lösung zu finden, dass man irgendwie das Turnier kann bestreiten, ohne möglicherweise müssen diesen Pressekonferenzen in dieser Form ausgesetzt sein. Das wäre zum Beispiel eine Lösung, also ich weiss nicht, wer gegen das kann sein. Wenn jetzt, vielleicht findest du irgendein Format, vielleicht findest du irgendeinen Kompromiss, vielleicht findest du meinetwegen sogar eine Ausrede jetzt als schnelle Lösung, das sagst du ja, Frau Sacker kann aus dem und dem Grund nicht kommen. Aber für das musst du kommunizieren, das
ja.
Also, muss man fairerweise auch sagen. Bei Depressionen ist es zum Teil nicht einfach zu kommunizieren, aber dann finde ich jetzt, bei einer Athletin von diesem Status muss mindestens jemand rum sein, der dann, wenn sie schon nicht in der Lage sollte sein, zu kommunizieren, dann muss jemand das für sie machen. Also das kann man erwarten. Da gibt's, ich weiß nicht, ich glaube, da muss man jetzt auch nicht allzu ausführlich darüber diskutieren, dass nachher nicht French Open auch, naja, nicht gerade intelligent reagiert haben, das ist ein anderes Thema. Über das kann man gerne auch diskutieren. Das ist ja dann auch angemahnt worden. Also die Drohkulissen mit Turnierausschluss. Also es hat niemand gefordert. Nicht ein Journalist hat gesagt, aber wenn die Frau Osaka nicht mit uns retten, darf sie nicht mitspielen. Also es hat, habe ich nie gelesen, da sind die Veranstalter von selber drauf gekommen. Also da irgendwo einen Mittelweg zu finden, da wären jetzt beide Seiten gut beraten gewesen, das irgendwie zu machen. Gut,
ja, man muss natürlich schon sagen, dass
das lässt einem ratlos
jetzt, mit dem Wissen, das man jetzt hat, wirkt die Drohkulisse natürlich umso bösartiger, sage ich jetzt einmal,
weil
man jetzt weiss, dass es um Depressionen geht. Vorher hat man das nicht gewusst. Da ist einfach darum gegangen, sie hat keine Lust, also der Eindruck ist, sie hat keine Lust, immer die gleich blöden Fragen zu beantworten, sie mag nicht mehr an die PK. Also, und dass sich da die grossen Turniere wehren, das ist ja nicht nur die French Open gewesen, sondern die anderen Grand Slam Turniere haben quasi ihr Einverständnis gegeben, das verstehe ich sehr gut, weil da geht es dann wirklich darum, Präzedenzfall zu verhindern. Weil wenn eine sagt oder einer sagt, ich habe keine Lust auf die PKs, dann können wir nachher die anderen auch. Dann können wir sagen, hey, heute habe ich keine Lust. Ja, nein, doch, das ist Pflicht. Das ist Teil vom Programm. Das gehört dazu. Und da muss ich schon sagen, also, wo ziehst du denn nachher Grenzen? Irgendwo durch, muss ich sagen, wenn du
als Sportler
Depressionen hast, dann bist du wahrscheinlich nicht in der Lage, deine Leistung zu bringen, sage ich jetzt einmal. Weil ich bin selber zum Glück nicht betroffen von so etwas, aber gesunder Geist ist für einen Berufssportler wahnsinnig wichtig. Also man sieht ja, oder erzählt ja immer, was ist die Mentalseite vom Sport. Also wenn du nicht kannst abschalten und dich hundertprozentig auf das Jetzt konzentrieren, was läuft jetzt in meinem Sport, was muss ich machen, das ist etwas vom Wichtigsten, was es gibt. Wenn jemand Leistungsschwankungen hat, kannst du mal fragen, geht es dir gut, fehlt dir irgendetwas? Dann sagt er, ja, ich habe Depressionen. Dann sagst du, oh, ja, gut, dann haben wir ein grösseres Problem, dann müssen wir zuerst das lösen. Dann ist der Sport plötzlich nicht mehr so wichtig. Voilà. Aber das muss natürlich schon, gehört natürlich auch zu der Selbstpflege, zu der Selbstreinigung von jedem Athlet, dass er, wenn er will, die optimale Leistungsbereitschaft bereitstellen, dann gehört die Psyche genauso dazu wie der Körper. Und du kannst nicht hundertprozentige Leistung bringen, wenn du unter Depressionen leidest, obwohl ich es selber nicht kenne. Das will ich ausschliessen, weil der Kopf, eben, mindestens 50% von der Leistung wird bestimmt. Woher kommen Leistungsschwankungen, wenn man annimmt, ein Athlet ist hundertprozentig fit und gesund? Also, eine unterschiedliche Leistung kommt, gestört vom Kopf aufgrund vom Befinden, verändert sich das. Vielleicht mutest du nicht gleich viel zu, vielleicht Selbstvertrauen fehlt oder irgendwie, weiß auch nicht, man sagt es einmal so blöd, ja, der Hund von der Freundin ist nicht ganz gesund, er macht sich Sorgen, aber das ist gar nicht so weit hergeholt. Natürlich ist das überspitzt formuliert, aber das gehört dazu. Also, aber du kannst nicht sagen...
Ja gut, aber sich Sorgen machen...
Was ich sagen will damit ist, wenn du die riesen Turniere, wo wahnsinnig viel Geld ausgeschüttet werden, die können sich nicht auf so etwas einlassen. Die müssen klar von ihren Athleten verlangen, wer da herkommt, ist gewissen Regeln unterstellt und die heissen natürlich auch mal an einer Pressekonferenz teilnehmen. Das gehört dazu. Wenn du das nicht kannst erfüllen, dann musst du wahrscheinlich sagen, ja, dann kann ich halt nicht mitspielen jetzt. Dann muss ich zuerst schauen, dass es mir wieder besser geht. Weil wo ziehst du nachher die Linie? Wenn es der Federer sagt, ja, ich komme schon spielen, aber ich habe keine Lust auf die PKs, die stellen mir seit 20 Jahre die gleich dummen Fragen. Was sagst du denn als Turnierveranstalter? Dann gehen wir quasi die Präsenz vom Federer geht man noch stiften. Und wenn der Nächste kommt, was sage ich dem? Sage ich dem, ja gut, du bist nicht der Federer, du musst. Das funktioniert nicht. Dort muss eine klare Linie haben. Eben, wie gesagt, das tönt jetzt bösartiger und problematischer, aber weil man weiss, was Frau Osaka beschäftigt und plagt. Aber grundsätzlich finde ich einfach, dort muss eine klare Linie haben, auch wenn das furchtbar hart tönt.
Nein, grundsätzlich ist ja die klare Linie nachvollziehbar. Es ist auch so, also das muss man auch sagen, Tennisspieler gehören zu den abgeschottetsten Sportlern unter den Sportlern, oder? Also es ist, du musst als Profi bei den Frauen und bei den Männern im Normalfall Topspieler eine Pressekonferenz vor dem Turnier, das ist aber nicht einmal für eine Pflicht, also ein Federer hat vor Roland Garros auch nicht geredet und dann nach dem Match, wenn man nach dir verlangt. Also das heisst, es ist maximal, was sind das, 8 Pressekonferenzen. Du kannst die mehr oder weniger gestalten, wie du willst. Also du kannst zum Beispiel sehr spät kommen. Also man kann unsere Tenniskollegen, also unsere Reporterkollegen, die Tennis bearbeiten, fragen. Also zum Teil wartest du dann sehr lang auf jemanden, während dem du auf der Anlage schon wieder gespielt wird und eigentlich ein Match läuft, wo du auch solltest abdecken. Also die Länge kann mitbestimmt werden von denen, die befragt werden. Dort gibt es gewisse Parameter. Gleichzeitig finde ich schon, dass wenn jemand einen guten Grund hat, um nicht an eine Pressekonferenz zu gehen, dass man das schon würdigen. Also es gibt ja schon einen Unterschied zwischen keine Lust auf eine Pressekonferenz und das Problem zu haben, warum man jetzt nicht an die Pressekonferenz kommen kann. Ich weiss nicht, was die Lösung wäre, aber ich traue eigentlich, also ich finde den Leuten im Welttennis grundsätzlich zu, dass man eine Lösung findet, wo man es mindestens kann ermöglichen kann, dass Leute, die unter Depressionen leiden, an Depressionen erkrankt sind, gleichzeitig trotzdem können spielen können. Ob sie das wollen oder können, das kann man ja dann logischerweise auch nicht für sie entscheiden.
Richtig, aber
muss man den Athleten.
Es ist ein Akt der Präsenz, das ist vorgeschrieben. Und sie könnten sich auch verhalten wie der Marshall Lynch, ein NFL-Profi, der einfach gesagt hat: Ich bin nur da, weil ich es aus der Post zahlen muss. Das ist auch irrsinnig, oder?
Das ist eine legendäre Super Bowl-Pressekonferenz.
Ja, das ist ja auch irgendwo durchkokettiert mit einem Ausdruck, wo man selber, oder mit einem Bild, das man selber abgeben will. Ich finde das einfach unprofessionell. Ich finde, das gehört dazu. Also, ob man jetzt das gern macht oder nicht, man kann mit dem auch spielen und sich selber sogar einen Vorteil daraus verschaffen, wenn du die Fähigkeit hast, mit den Medien zu spielen und irgendwo durch auch dir Mühe gibst mit geschickten Antworten. Dann fällt dir das vielleicht selber gar nicht mehr so schwer, weil dann auch die Fragen anders kommen. Also, das ist immer, du brauchst einen Resonanzkörper als Journalist, brauchst einen als Interviewpartner. Und wenn das spielt, dann ist das gar nicht mehr so schlimm. Dann wirst du vielleicht sogar verschoben vor blöden Fragen, weil sich das so umspricht. Also, hat man ja selber auch in der Hand, das möchte ich mit dem sagen. Ich finde es einfach, man darf die Athleten dort nicht schnell vom Haken lassen, weil sonst nützen sie es aus, wie man es jetzt im Schweizer Hockey im kleinen Bild sieht, dass das um sich greift, dass neben Leonardo Cennoni plötzlich auch andere Goalie nicht mehr können reden während der Playoffs. Andere Goalie, wo sie sagen, ja, sonst kann ich meine Leistung nicht mehr bringen, obwohl sie die vorher noch gar nicht gebracht haben. Also, gut, das muss ich schon sagen. Wenn der Cennoni das ja, sagt, okay, der hat einen Erfahrungsrucksack, den er mitbringt, kann sagen, ja, schau, dort habe ich gewonnen, weil ich mich eben ferngehalten habe. Wenn der Stefan von Lausanne das sagt, muss ich sagen, nein, das kannst du nicht sagen, weil du noch nie gewonnen hast. Also das ist jetzt nicht bösartig gemeint, überhaupt nicht. Ich muss ein Mittel aufzeigen, um den Vergleich können illustrieren. Aber ich finde, das ist natürlich sehr, sehr abhängig davon, ob ein Club das erlaubt. Wenn ich als Club sage, hast du einen, dann
ja.
Hast einen Meisen, du stehst her und redest, das steht im Vertrag. Fertig. Oder die Liga sagt das, oder der Fernsehpartner sagt, gibt es nicht, sonst gibt es weniger Geld. Und dann würdest du spuren.
Logisch. Nein, also grundsätzlich kann ich als Journalist, also ist ganz einfach, kann ich es nicht gut finden, wenn jemand findet, ich rede nicht mit den Medien, oder? Also, finde, ist absurd, also was jetzt zum Teil dann auch jetzt im Zusammenhang mit dem Fall Osaka dann öffentlich geschrieben worden ist, ja, also es ist dann wirklich so da geworden, als ob es mehr oder weniger, ich weiss nicht, als ob man noch froh sein, dass jemand mit uns schwätzt. Nein, das ist es logischerweise nicht, das ist es ganz am Anfang gesagt, wir werden sehr lang zu dem Thema, wie wir dessen bewusst, wir können es jetzt vielleicht mal abkürzen. Ich würde dafür plädieren, dass es irgendwo tatsächlich mildere Umstände gibt. Vielleicht muss man am Schluss mit einem Arztzeugnis kommen. Klar, da kann man auch sagen, wird wieder Schindluder getrieben. Es soll auch schon Tennisspieler gegeben haben oder andere Sportler, die nicht in die RS sind, weil sie angeblich irgendwelche schwere physische Leiden hatten, nachher eine erfolgreiche Profikarriere eingeschlagen haben. Das könnte man theoretisch auch mit einem Arztzeugnis für irgendwie mentale, geistige Probleme. Es ist jetzt sehr unbeholfen formuliert, aber du weißt, was ich wollte sagen.
Ich verstehe
das. Logischerweise auch irgendwo wahrscheinlich irgendwelche halb ernsthafte Dispensationsversuche. Ja, da gibt's wahrscheinlich dann schon Möglichkeiten, wo man auch Schabernack treiben könnte. Ich würde mir wünschen, dass man auf jeden Fall eine Lösung findet, tatsächlich einen Weg findet, der nicht am Schluss dazu führt, dass möglicherweise die beste Tennisspielerin von der Gegenwart, also das kann man sehr gut argumentieren, sich aus dem Turnier zurückzieht. Also das ist eine Eskalationsstufe, die jetzt aus jeglicher Perspektive völlig unnötig ist. Ich glaube, das muss man so sagen.
Ja, aber eben das.
Aber jetzt müssen wir zum nächsten schnell, Thema.
Ich finde, wie du gesagt hast, ist die Kommunikation und der Weg dorthin völlig im Lager von der Frau Osaka zu suchen, ist dort der Fehler. Das war jetzt auch sehr elegant formuliert gewesen. Aber immer schon kausal
berücksichtigen.
Also das Turnier selber kann nichts für dir nichts falsch gemacht. Die müssen auf dem beharren. dass die Profis ihre Pflichten auch wahrnehmen, weil sie kommen ihren Pflichten auch noch. Wenn einer gewinnt, dann kriegt er x Millionen Preisgeld. Ich glaube, das sollte schon auch Motivation genug sein, dass man sich dann auch an Pflichten erinnert, die man hat. Und sonst muss man sich halt in Gottes Namen vorher entscheiden, was der Weg ist. Wenn ich Probleme habe, dann sage ich das vorher. Okay, dann weiß man es. Dann kann man vielleicht eine Ausnahme gewähren, aber auch dort mache ich zur Vorsicht, weil das werden wieder Präzedenzfall. Gut.
Also, du hast noch etwas zu sagen. Ich sage nichts mehr. Jetzt reden wir über Fußball. Fußball-EM, die fährt am Freitag an. Ist zügig gegangen, plötzlich ist sie da. Fantastisch. 24 europäische Mannschaften kämpfen unter dem lustigen Titel Euro 2020, weil wahrscheinlich auch in T-Shirts gedruckt sind, wo die Pandemie eingesetzt hat und wir müssen verschieben aufs Jahr 2021, also EM 2020. Wird nachher auch bei Olympia übrigens dieses Jahr noch so sein, dass wir Tokio 2020 haben. Toll. 24 Mannschaften aus ganz Europa kämpfen um den Titel und der Granit Xhaka hat uns gesagt im Interview, er habe für Kleider eingepackt für bis ins Finale. Zwei Fragen. Erstens, wieso, also ich hoffe, sie haben eine Wäschmaschine im Schweizer Camp, dass man vielleicht etwas zweimal anlegen sogar. Dann müsste Herr Xhaka nicht so einen grossen Koffer packen. Und zweitens, kommen wir wirklich ins Finale?
Gut, die erste Frage ist relativ einfach zu beantworten. Ja, sie haben eine Wäschmaschine, würde ich jetzt mal sagen. Das führt erstens mal zur Beruhigung. Wie weit das kommen wir nachher? Ich bin vor allem darauf gespannt, ob man mal ein K.O.-Spiel gewinnen kann. Wir sind ja in letzter Zeit so ein bisschen auf dem Thema rumreiten, wenn es um K.O.-Spiel Niederlagen geht, wo wir Schweizer aber nicht sehr gut aussehen. Ich würde mal sagen, die Chance ist gut. Wenn man die Gruppen anschaut, dass man mindestens in der Gruppe rauskommt, wobei, wenn man die Gegner einzeln anschaut, Wales unschlagbar, Türken sowieso unschlagbar und die Italiener sehr gut. Also wer willst du da schlagen? Mir geht es am Anfang vor allem darum, ich will jeden Match sehen. Das ist für mich immer der Höhepunkt bei so einem Turnier, die erste Phase, wo an jedem Tag irgendwie 3 oder 4 Matches sind. Herrlich, pausenlos kann man schauen. Und dann siehst du eben auch Sachen, die du sonst nicht siehst. Irgendwelche Exoten, wie die Österreicher zum Beispiel, die sich gegen irgendwelche normalen Mannschaften versuchen zu behaupten.
Gegen Nordmazedonien zum Beispiel sich versuchen zu behaupten, wie es, glaube ich, am ersten Wochenende schon wird.
Genau. Nein, das macht riesen Spass und ich hoffe, dass die Mannschaft wirklich weit kommt. Wie weit final der Xhaka hat gepackt. Gut, das ist eine Aussage, wenn einer fragt, haben wir Lust zum Gewinnen? Und er sagt, ja, natürlich, wenn wir gewinnen. Also das ist eigentlich obsolet. Die Antwort, ich habe eingepackt bis zum Finale. Was soll er denn sagen? Ich habe Kleider mitgenommen bis zum Viertelfinale, weil dann fallen wir sowieso raus. Das ist jetzt also nicht sehr geistreich, muss ich sagen.
Nein, es nimmt mich schon Wunder, ob das auch im Fußball vielleicht ist es ja dann auch verpönt in Kreisen auf dem Level, dass man zweimal das Gleiche anhat. Ich weiß nicht. Das ist eher so ein Filmpremiere-Berichterstattungsphänomen, dass man die Frauen fragt, wer tragen sie? Und dann schaut, ob sie es schon mal getragen hat. Und dann im Idealfall hat es eine andere schon mal getragen. Und dann kann man noch schauen, wer hat es
besser. Auf keinen Fall Fragen darfst, wenn eine daherkommt auf dem roten Teppich. Was auf keinen Fall Fragen darfst, zum Beispiel, oh, das Kleid, haben sie das selber gemacht? Dann gibt es eins auf die Auge. Das musst du nicht machen. Wenn du zum Beispiel irgendwo hin, und nein, das ist der Unterschied zwischen Mann und Frau, schnell erklärt. Sag das einer Frau, hast du das Kleid selber gemacht? Tack. Klebt sie da rein. Wenn du zum Kollegen heimgehst und der hat einen schönen Küchentisch und du sagst, wow, hast du den Tisch selber gemacht, dann strahlt der vor Glück und findet sich Bauchbinden und sagt, wow, was, ja, den Tisch hätte ich können selber gemacht haben. Super, das ist der Unterschied, es geht genau um das Gleiche.
Der Mann ist einfach sehr einfach gestrickt, kann man sagen. Aha. Aber wenn jetzt eine Frau würdest fragen, ob sie den Tisch selber gemacht hat, was denn?
Die würde sich wahrscheinlich genau gleich fühlen. Die würde denken, oh, super. Man mutet mir zu, dass ich handwerklich
dann ist sie
so,
doch nicht, so geschickt sie doch bin. Nicht.
Vielleicht geht es einfach um die Materie. Aber gleich, wenn du jetzt einen Mann triffst irgendwo und du sagst, oh, schönen Anzug hast du den selber gemacht, dann kommt er aber nicht auf die Idee, den einen zu langen. Aber er fragt sich dann, was meint er damit? Sieht der scheiße aus oder sieht er gut aus? Oder was meint er damit? Also, ja, Vielleicht ist das die falsche Perspektive, die ich da gewählt habe. Aber es ist tatsächlich so, also wenn
einer
in einem schönen Kleid herkommt auf dem roten Teppich und es würde einer herstehen mit Mikrofon und Kamera und sagen, ah, nice dress, homemade, do it yourself. Ich glaube, die wären getröstet.
Aber es wäre ein guter Versuch. Könnte man, müsste man, also ich weiss jetzt nicht, also es gibt ja dann auch die, wenn man jetzt um roten Teppich redet, dann geht es dann offensichtlich auch um Leute, die eher in der kreativen Branche daheim sind. Es gibt ja dann auch Schauspieler, Schauspielerinnen, die sich als Designer versuchen.
Vielleicht ist das dann
ein Kompliment. Also, von dem her, ich weiss es nicht. Ich kann mich nicht erinnern, jemals eine Frau gefragt zu haben oder einen Mann über seine Kleider selber gemacht hat. Vielleicht muss man das ab morgen bin ich im Büro, frage ich jeden, den ich sehe.
Gut, und jede. Interessant. Versuche ich Mahnen zur Vorsicht, und, mindestens zu Abstand bei gewissen Personen, wo man eine heftige Reaktion müsste erwarten. Ich weiß es auch nicht spezifisch, aber es gibt sicher die Gefahr besteht, dass jemand das im falschen Hals kriegt und es als Beleidigung auffasst und dann das Gefühl hat, was ist mit den Hosen nicht gut, das sieht die so schlecht aus. Selber zusammengeschneidert.
Ja, aber ich bin sehr schnell, gut. Von dem her ist das kein Problem. Ich bin dann sehr schnell, relativ wendig.
Besser so, ja. Wie unsere Schweizer Fußball übrigens auch schnell und wendig, wenn sie wollen auch irgendwo durch geschickt sein, weil das brauchen sie. Wenn wir die Gruppen anschauen, Wales, Türkei, Italien, was kann man da erwarten am Punkt? Ich würde sagen mal, Wales kann man schlagen. Müsste man eigentlich schlagen, wenn wir mitkommen, weil logisch, Türkei eigentlich auch, Italien ist ein bisschen Knacknuss auf dem Weg zum Gruppensieg und den will man ja eigentlich.
Nein, aber man will ihn. Unbedingt. Aber also, grundsätzlich will man so, wie man packt, bis ins Finale. Logisch, klar. Aber wenn man realistisch ist, es kommen ja die besten Gruppendritte auch noch weiter, weil man unseligerweise das Teilnehmerfeld auf 24 aufgestockt hat. Damit man jetzt in der ersten Phase von diesen Gruppenmatch, wie ist es? Man spielt die Gruppe, spielt, um einfach mal die 8 schlechtesten aussortieren von diesen 24. Also mehr als die Hälfte kommen schon mal weiter. Also man muss schon schlecht sein, um nicht einer von der besten Gruppen drin, also man darf nicht einer von der schlechtesten Gruppen drin sein, so, um es noch richtig kompliziert zu machen. Also schon 4 Punkte, würde ich sagen, brauchst du, um weiterzukommen. Jetzt gibt es sicher irgendein Szenario, wo dann die 4 Punkte nicht reichen. Aber, also sagen wir mal, Wales schlagen am Samstag im ersten Match. Und nachher geht es schon gegen Italien, die sind gut. Die haben jetzt 27 Matches nacheinander nicht mehr verloren. Spannende Mannschaft, aufstrebend, relativ jung, relativ schön zum Anschauen der Fußball. Die werden auch gewinnen gegen die Türkei. Und dann ist es eigentlich schon gelaufen, weil dann kommt, ich glaube, am Mittwoch spielt 2 gegen Italien und dann ist meine Theorie ja, dass die Italiener dann doch nicht aus ihrer Haut kommen können und anfangen zu rechnen, wie sie jetzt am besten weiterkommen und wissen, ein Punkt ist schon mal gut gegen die Schweiz und dann sind wir eigentlich so gut wie durch. Dann gibt es ein No-No dort, das nehmen wir mit und dann sind wir schon safe und dann gegen die Türkei befreit aufspielen und dann geht es vielleicht sogar noch um eine Gruppe. Also so einfach ist das.
Sehr gut. Dann haben wir die Frage schon beantwortet.
Problem gelöst. Gelöst.
Eben nachher, wie weit kommt die Schweiz? Das heisst, wenn du sehr weit kommen willst, dann musst du nachher die Match gewinnen, wo es um alles oder nichts geht, die sogenannten Knockout-Spiele. Und da hat man ein bisschen Mühe. Erinnern an letztes Mal gegen Schweden, einen Gegner, wo jetzt mindestens einmal Tokianer würde einen Gegner beeindrucken, schwer sogar. Fußballer eher weniger, muss man sagen. Und trotzdem hat es das letzte Mal erbärmlich ausgesehen, wenn man versucht hat.
Vorletztes Mal gegen die, Polen.
Irgendwo, ich weiß nicht, was die Idee war, von der ersten Minute an sagst, gut, die sind so gut, wir versuchen uns ins Penaltyschiessen zu retten. Und dort sind wir ja so gut.
Historisch,
dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Nein, was ist denn die Idee? Also, du musst ja einfach mit Mut spielen können. Das ist immer die Idee, dass du die Leistung springen kannst. Da sind wir drauf gespannt. Also, ich würde sagen,
ich bin sehr gespannt.
Ihr erwarten eigentlich, dass mindestens ein K.O.-Spiel kannst gewinnen. Und nachher hängt es vielleicht ein bisschen vom Gegner ab. Boah, ist das eine Binsenweisheit, die ich jetzt da von mir gegeben habe?
Nein, es hängt ja realistischerweise schon in dem ersten K.O.-Spiel auch vom Gegner ab. Wenn ich jetzt gegen Frankreich spielen muss oder gegen Was weiß ich, also nein, ich glaube, gegen die Franzosen können wir nicht in der ersten K.O.-Phase. Die Chance relativ klein. Aber es gibt garantierte Gegner, die eine gewisse Kragenweite hat, wo wir darauf treffen können. Ja, dann muss man dann wahrscheinlich realistisch sein. Was ist ein Erfolg oder was nicht? Da sind wir ja nicht wie im Skifahren, wo man grundsätzlich immer gegen alle Weih gewinnen. Aber wenn es Bernthiro als Franzose
gut, so groß ist die Auswahl dort nicht. Da hast du Österreicher und ein paar Franzosen.
Das stimmt. Ein paar Amerikaner, dann gibt es ein paar versprengte Südtiroler. Pernilla Wiberg ist auch mal noch rumgefahren früher. Norwegen.
Piero Gross.
Ja, so. Piero Gross, genau. Also, finde ich, muss man jetzt fair bleiben. Aber wir kommen vom Thema ab. Ich würde schon sagen, ich bin gespannt. Wir haben über das ja auch schon diskutiert. Die Nähe zu der Weltklasse, die Wladimir Petkovic diagnostiziert hat bei seiner Mannschaft, die grösser geworden ist. Also die Nähe ist grösser geworden, man ist näher gekommen. Das ist jetzt der Moment, wo man das einlösen kann, das Versprechen oder die Behauptung, wo man kann zeigen, okay, die Match in der Nations League zum Beispiel gegen tatsächlich Mannschaften von der ersten Garnitur in Europa, die haben uns weitergebracht. Und dort erwarte ich jetzt schon auch, ja, dass man das zusammensetzt und dass man da die Auftritte dann auch zeigen kann. Ich bin gespannt, was im Mittelfeld passiert, wo man mit Xhaka, Freuler und dann so mit dem Zakaria, der so ein bisschen Wildcard ist, weil er ja in Gladbach mit Verletzungen gekämpft hat lang und dann gegen Ende Saison so erst wieder wirklich zurückgekommen ist. Was dort geht, wer weiß, vielleicht machen wir dort sogar noch irgendwie einen Sprung. Freuler, der sehr gute Entwicklung gemacht hat in Italien. Also, ich traue uns eigentlich relativ viel zu. Es muss einfach ja, irgendwie die K.O.-Schlafmützigkeit muss dann irgendwie raus. So das pseudo-schweizerische Klischee, Sicherheitsgefühl, das muss dort irgendwie weg. Man muss dort ja, irgendwo den Schritt machen, zu einem gewissen Selbstbewusstsein.
Was zum nächsten Thema bringt.
Und wir sind schon verdammt lang.
Wo es eigentlich genau ums Gleiche geht. Tokenazi. Der Abschluss, okay. Das Schlussbug gegen Deutschland, wo kein Bugge war, sondern
ein Rohrkrepierer ist das.
Man sich schon fragt, wo sind wir jetzt da hingeraten? Wir haben eigentlich von der Weltmeisterschaft vorher den Eindruck mitgenommen, ja, das stimmt, die Mannschaft spielt mit Enthusiasmus, sie spielt mutig, sie versucht ihren Stil durchzuziehen und gegen jeden Gegner das Spiel machen. Hat man auch geglaubt, bis zu dem Spiel gegen die Deutschen, wo man dann ab Spielmitte so leicht anfangen hat Zweifel und dann nach dem 2-1, wo die Deutschen geschossen haben, der Anschlusstreffer vollends überzeugt gewesen ist, oha, wir sind doch nicht so weit, wie wir gemeint haben. Man ist nämlich hinten reingestanden, hat dem Gegner praktisch das ganze Eis überlassen, hat auf Vorchecking mehr oder weniger verzichtet, die neutralen Zonen aufgegeben und hat gehofft, sich über die Runde zu retten. Und das war genau das, was man früher immer versucht hat, aus einer gesicherten Defensive raus einmal anekdotisch einen Gegner zu schlagen, der dann halt kein Goldstand gebracht hat, weil man gut gestanden ist. Oder einen heissen Goalie gehabt hat, oder gerade beides. Aber das hat nichts mit Dominanz zu tun. Und jetzt haben wir gegen die Deutschen, wo man eigentlich einen Sieg erwartet hat, das kann man schon sagen. Da hat man nicht gesagt, ja gut, die sind, wenn sie Finnen sind, ja, oh, Kanadier, kann man verlieren. Nein, die Deutschen muss man schlagen. Ich glaube, was die Leute am meisten geärgert hat, ist der, das habe ich gelesen, zum Teil Hosenscheisser-Auftritt, Angsthasen-Auftritt, kein Mumm in den Knochen. Das war ein Rückfall in Zeiten, wo man eigentlich das Gefühl hatte, die haben wir längst überwunden. Und ich glaube, es war auch für Patrick Fischer eine Ernüchterung, weil er nicht damit gerechnet hat, dass seine Mannschaft so reagiert.
Eben, das wäre jetzt meine Frage. Also der Patrick Fischer steht ja dafür, jetzt seit 5-6 Jahren als Nationaltrainer, dass man sich eben nicht versteckt, dass man mutig ist, dass man etwas getraut, dann kann man etwas schief gehen, fair enough. Also das vermittelt er ja mit jeder Faser von seinem Wesen als Nationaltrainer, ist so der Eindruck. Ich finde, er macht es sehr überzeugend. Ist auch unbestritten, dass er das Programm Schweizer Nationalmannschaft vorwärts gebracht hat. Er wird ja garantiert nicht vor die Mannschaft hergestanden sein, vor dem Deutschland-Match und gesagt haben, Jungs, vergessen alles, was ich euch die letzten Jahre erzählt habe. Jetzt, heute riskieren wir gar nichts. Jetzt stehen wir hinten rein und retten uns irgendwie über die Zeit. Wie kann so etwas denn passieren?
Das ist mir ein Rätsel, aber wie kannst du das erklären, dass es im Sport halt gleich die Momente gibt, wo man dann den Weg wieder verlässt und sich vielleicht irgendwo darauf besinnt, was ist die absolut letzte Sicherheit, die man hat. Das ist, dann steht man einfach möglichst weit hinter und versucht, das zu verteidigen. Was zu verteidigen gilt, nämlich das Goal und die ganzen guten Absichten, die man ja hat und auch schon vorgelebt hat, die wirft man dann über Bord. Ist wie eine Verzweiflung irgendwie, wenn man merkt, oh, jetzt wird's brenzlig, was machen wir? Jetzt wagen wir nichts mehr, jetzt riskieren wir nichts mehr, jetzt stehen wir hinten rein. Das ist irgendwie nicht ein Befehl, den ein Trainer gibt. Das würde sich wahrscheinlich auch blamieren von der Mannschaft, wenn er plötzlich mit so etwas kämpft. Nein, das passiert innerhalb von einer Mannschaft, innerhalb oder während dem Spiel passiert das plötzlich, wenn einer damit anfängt, kann vielleicht nicht mehr vorchecken, dann stehen die Verteidiger weiter hinten und der Rückzug, der signalisiert ja dem Gegner nur eins, nämlich wir sind keine Konkurrenz mehr. Wir stehen nur noch hinten und warten, weil die Deutschen, die haben schon gemerkt, was es geht, oder? Am Anfang hat man sie noch unter Druck gesetzt und wenn du kämpfen musst, dass du aus dem eigenen Drittel rauskommst, dann musst du kämpfen, dass du durch die neutrale Zone kommst. Und dann musst du nochmal überlegen, wie kommen wir ins Angriffsdrittel? Das sind so Bastionen, die man hat als Mannschaft. Verteidigungslinie, erste, zweite, dritte, bis dann schlussendlich bei der vierten bist vor dem eigenen Goal. Aber du gibst alles auf, was eigentlich dem Gegner signalisieren würde, hey, wenn du zu uns ins Drittel kommen willst, dann musst du aber zuerst einmal furchtbar Mühe geben, dass du das überhaupt schaffst. Wie es zum Beispiel Kanadier gemacht haben, in all ihren Spielen sind sie erfolgreich gewesen, sind nach den drei Niederlagen zum Auftakt. Die Verteidiger sind auf der gegnerischen blauen Linie, haben die den Gegner abgeholt, dann die rote Linie genutzt und die blaue Linie. Und wenn du das aufgibst, dann weiss der Gegner eigentlich, oh, jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir so geschickt sind, dass wir noch das Goldstamp bringen, wie es dann die Deutschen auch gemacht haben, oder?
Ja, vor allem ist es keine gute Strategie gegen einen Gegner, eben wie Deutschland, wo ja nicht mit den feinen Klingen sich die grossen Chancen rausspielt, sondern wo ja, über die Masse kommt, also über die Masse von Abschlüssen. Man bringt einfach den Böcken richtig Goal, versucht irgendwie gefühlt irgendwie alle, die nicht gerade in den Scheibenbesitz sind, irgendwo zwischen reinzustellen, dass der Goalie möglichst nichts sieht und dann der Abpraller kann verwertet werden. Das sind ja nicht grosse Chancen, dann im Normalfall so in den Steg. Es kann dann logischerweise eine daraus werden, je nachdem, wie die Scheibe geht. Ja, dass man dann die sozusagen dazu einlädt, sich schon mal zu installieren, so weit vorne, ist nicht so clever. Also für mich ist es aber, wenn wir es jetzt irgendwie zusammenfassen, eigentlich, und also logischerweise tut die Niederlage weh, als Schweizer Eishockey-Fan, ist ja völlig klar, aber eigentlich ist es das richtige Ergebnis. Also das Resultat ist richtig, dass man dann eben im Prinzip reinläuft in so einem Match in der Konsequenz, auch wenn es sehr bitter ist, dass man dann so ein Spiel halt eben verliert, dass man sich dann eben nicht mit dieser Strategie noch über die letzten, also wenn der Ausgleich kommt man in den letzten Minuten mit überwärmtem der Gegner schon mit einmal mehr und der Goalie draussen angreift, ja, dass man sich da nicht noch über die Zeit rettet, sondern nachher dann noch im Penaltyschiessen halt verliert, ja, das passiert dann halt, also aus dem kann man ja etwas wieder lernen, tatsächlich. Nämlich, dass es nicht reicht, so, dass man auch, wenn man jetzt, sag jetzt mal, die Sicherheit von der Gruppenphase, wo man dann einen schlechten Match korrigieren kann, was man ja auch gemacht hat, also das Schweden-Fiasko zum Beispiel, hat man dann postwendend ausbügelt gegen die Slowakei, dass man auch ohne das Sicherheitsnetz in der Lage ist, irgendwie ein bisschen mutig an die Sache heranzugehen. Von dem her kann das noch einmal, es klingt jetzt vielleicht doof und wahrscheinlich ist es Küchenpsychologie, aber kann das schon einmal also eine zusätzliche Stufe auslösen in diesem Lernprozess, dass man tatsächlich etwas mitnimmt, wo ja, sich sogar mittelfristig positiv auswirkt. Vielleicht wissen die das auch schon, mindestens im Bewusstsein, schon im Unterbewusstsein, aber vielleicht nicht.
Ja, bestimmt. Also als Spieler kriegst du das ja mit, was dann passiert innerhalb von einer Mannschaft. Und du fragst dich dann selber, wieso stehen wir hinten drin? Und die Erfahrungswerte nimmst du mit, ja. Kannst du dann beim nächsten Mal, wenn es darauf ankommt, etwas anderes machen. Eben, natürlich das Bewusstsein, dass man auch gegen Deutschland das Spiel durchzieht und nicht nur gegen einen Favoriten, wo man irgendwo durch, halt dann gleich noch eine Ausrede schon im Hinterkopf parat hat. Das spielt mit. Das ist alles mentale Verarbeitung von der Problemstellung im Sport. Dass ich eben auch dann, wenn ich Favorit bin oder Favorit sein sollte und in die Rolle gedrängt werden, dass ich dann meine Leistung bringe, wenn das Risiko noch grösser ist. Oder? Das kann ein Lernprozess auslösen. Da muss man darauf hoffen. Was ganz sicher mitgekriegt haben, sind die Reaktionen von den Fans und vom Volk, dass die das nicht mehr sehen wollen. Das Duckmäusertum, oder? Dass man sich dann nicht mehr getraut, sein Spiel zu machen. Und das hat man auch lange genug betont. Ich glaube, das wird schon nochmal ein Denk- und Lösungsansatzprozess mindestens auslösen. Gut. Ich glaube, wir müssen weitermachen. Wir haben noch ein Thema, das wir gross beackern. Das ist die Formel 1. Letzte Woche haben GP in Aserbaidschan, Baku, wo wieder einmal Spektakel war. Bis zur letzten Minute,
kann man Wahnsinn. Sagen.
Also diverse Safety-Car-Phasen, Unfälle, wo man müssen sagen, wow, ist das überhaupt möglich, so etwas Reifenplatzer bei Höchstgeschwindigkeit und so weiter. Und dann auch noch Fehlentscheidungen vom Weltmeister Lewis Hamilton, der irgendwie vergessen hat, die Hinterradbremse gleich noch mitzunehmen in die erste Kurve. Ist schon Unterhaltung, muss man sagen. Also mindestens der Wert hat sich gesteigert bei der Formel 1.
Ja, seit die Amerikaner da sind, oder?
Ja, ich glaube, die drücken einfach die richtigen Knöpfe, weil sie halt sich gewöhnt sind daran, dass in einem so bekannten Profisport, wie das ist, dass der Wettbewerb spielen muss. Ohne den geht es nicht. Das ist der Ansatz von den Amerikanern. Und die Dominanz, die man in der Formel 1 immer hat, durch das beste Team, die muss man irgendwo durch bekämpfen, ohne dass man den Wettbewerb unter den Herstellern ganz ausschaltet. Aber es läuft schon irgendwo in die Richtung, dass man eben auch versucht, mit den Regeländerungen von nächstes Jahr dann die Auto nicht ganz zu vereinheitlichen, aber doch auch so anzugleichen, dass nicht mehr der einfach die besten Kerne hat, der am meisten Geld ausgibt, wo am längsten im Wink hinein
ist. Ja, und dass der Fahrer wieder eine relevante Variable ist, oder? Also, dass man irgendwie, dass er etwas ausrichten kann, tatsächlich.
Unbedingt, dass es personalisiert wird, dass der Fahrer als Star wieder im Vordergrund stehen kann, oder richtig im Vordergrund stehen kann, und nicht erst dann, wenn er eines der besten Cockpits kriegt, oder wenn du George Russell anschaust, wo sicher ein Top-5-Fahrer wäre, aber mit dem Material einfach völlig hilflos da steht, weil er um die letzten 2-3 Plätze muss fahren. Das ist eigentlich ein Irrsinn, oder? So schaltest du den Wettbewerb aus und es geht dann nur noch um die Hersteller. Aber ich glaube, die haben schon gemerkt, um was es geht.
Was mich ja gefreut hat, nachdem ich mir jetzt monatelang haben müssen Häme und Spott anhören, Sebastian Vettel, unser Aston Martin-Pilot, ehemals Racing Point, wie wir alle wissen, auf dem Podest, nachdem er vorher, was ist er in Monaco, Fünfter geworden, jetzt aufs Podest gefahren, also offensichtlich, wenn der Hamilton die falschen Knöpfe gedrückt hat in Bezug auf sein Bremssystem, irgendwo dort scheinen die richtigen Knöpfe gedrückt zu werden. Also da scheint es, ja, vielleicht liegt das an der Stadtkurs, keine Ahnung, werden wir müssen sehen, aber da scheint etwas zu gehen in die richtige Richtung und offensichtlich hat der Vettel das Autofahren nicht verliert. Möchte ich einfach anmerken an dieser Stelle.
Ich verstehe den Seitenhieb, ja. Nein, das ist, hat er gut gemacht. Natürlich kannst du sagen, ja, die sind ausgefallen und so weiter, aber das als Entschuldigung finde ich ihm gegenüber auch nicht gerecht. Er hat gute Leistung gebracht, jetzt 2-3 Mal hintereinander, gewöhnt sich auch langsam an das Auto wahrscheinlich mit seinen Eigenheiten. Dass man aber auch Leistung von ihm erwartet darf, das ist, glaube ich, auch klar. Also man hat ihn geholt als Zugpferd, einerseits wegen dem Namen, aber andererseits auch, wenn man ihm zutraut, dass er da doch noch etwas rausholen kann. Und das tut ihm sicher gut. Er lebt stark, also wirklich übertrieben stark von seinem mentalen Befinden, vom Selbstvertrauen, das er hat. Und man hat auch immer das Gefühl, dass der sehr starke Schwankungen unterworfen ist. Also wenn er reagiert, also wirklich, wenn er gewinnt, das Geissen, mir nicht sehr sympathisch, aber es zeigt doch, wie emotional der Typ ist. Wenn es nicht läuft, prallt er am Boden auf. Also, ja, ich bin jetzt kein grosser Freund von Sebastian Vettel und von seinem Verhalten, aber der Respekt für die gute Leistung, die gehört ihm sicher.
Ja, und vielleicht eben, ich weiss nicht, wenn in den nächsten Zeiten irgendwann der Fahrer nochmal ein bisschen wichtiger wird, vielleicht kommt er dann tatsächlich über was ihm zusteht an Respekt auf konstantem Level, weiss ich nicht. Wir sind schon über eine Stunde am Schwätzen, stehe ich mit Schrecken fest. Das hat natürlich auf deine Steuererklärung negative Auswirkungen, auf unsere Stimmbänder auch. Und auch sonst, ich glaube auch für Vinz, wo unser Produzent ist heute und die grosse Freude hat, das nachher alles zusammenzuschneiden. Darum sollten wir wahrscheinlich zügig vorwärts machen. Etwas in eigener Sache müssen wir noch loswerden. Wir haben jetzt Pause gemacht. Ich glaube, 3 Mal sind wir nicht da gewesen. Ich hoffe, ihr habt euch daran gewöhnt, weil wir machen gerade wieder Pause. Das war jetzt ein einmaliges Comeback gewesen. Und nachher wird es vermutlich Anfang September, Ende August, Anfang September, ganz genau wissen wir es noch nicht. Also der Podcast wird es weiterhin geben. Ist noch nicht ganz klar, in welcher Form. Hängt aber einfach damit zusammen, dass wir das jetzt auch schon einen Moment machen und uns überlegen, was, ja, was könnte man ändern, was muss besser werden. Jetzt mal abgesehen von unserem von unserer kärglichen Fachkompetenz. Da ist wahrscheinlich Kopf und Malz verloren. Ja, also das nur so als Vorwarnung. Wir werden nochmal eine Pause machen, eine Sommerpause, so ein bisschen wie Wetten, dass früher. Thomas Gottschalk ist auch monatelang abgetaucht. Hängt auch damit zusammen, dass der Herr Kessler im Winter viel gearbeitet hat. Und irgendwann man muss frei haben und ich noch werde, wenn denn tatsächlich die Olympischen Spiele 2020 im Juli 2021 stattfinden, auch noch unterwegs bin. Ja, es wäre sehr kompliziert, den Sommer über, gerade mit einem wöchentlichen Format, wo man dann irgendwie noch überholter ist, noch schneller, als wir es jetzt amix schon sind. Ja, das als Information, wofür wir dankbar sind, ist für Tipps, Ratschläge, Hinweise, Konzept, wie man die ganze Geschichte noch besser könnte machen, den Podcast. Sagt uns, was ihr wollt, wenn ihr eine Idee habt.
Oder, sind wir dankbar, ja, weil wir haben sie offensichtlich nicht.
Das interessiert uns nicht. Nein. Genau. Aber wir haben jetzt viel Zeit. Ideen gerne an uns. Am besten per Mail. emanuel.gysi@ringier.ch, tino.kessler, dasselbe@ringier.ch. Ja, wir sind offen und gespannt und freuen uns ganz generell über Rückmeldungen. Und wir sind jetzt aber zum Endspurt, weil sonst wird es noch länger.
Endspurt.
Ja, das wollen wir dem Vince nicht antun.
Auf gar keinen Fall.
Als Schlussbucke vor der Pause. Endspurt vor der Pause. Ich werfe dir die erste Frage zu. Clint Capela, NBA Playoffs, die erste Runde überstanden. Wie geht es weiter?
Das ist eine gute Frage. Die erste Runde überstanden, gegen New York nichts gewonnen mit Atlanta. Das war so klein zu erwarten gewesen. Jetzt gegen Philadelphia, die haben immerhin in den Osten gewonnen, die Eastern Conference. Atlanta überraschenderweise auch den ersten Match auswärts gewonnen. Das ist ein bisschen die Frage. Wenn der Joel Embiid, also die grosse Nummer ist in Philadelphia, tatsächlich nicht fit ist, spielt zwar, aber wirklich nicht ganz gesund, ist vielleicht sogar noch mehr drin. Wahrscheinlich war es dann aber das schon mit den Playoffs für Atlanta. Also ich glaube, die Runde übersteht man nicht noch einmal. Apropos Playoffs, in der NHL laufen die auch. Da ist man schon ein bisschen weiter. Nino Niederreiter zuletzt verletzt gewesen mit Carolina. Noch drin, in dem Moment, wo wir reden, am Dienstag, könnte er allerdings in der Nacht auf den Mittwoch ausscheiden gegen Tampa Bay. Da ist man 1-3 hinten in der Serie. Ich frage dich jetzt gleich, sehen wir den Nino den Kübel stemmen diesen Sommer?
Wird schwierig. Ich hoffe, dass er noch mal spielen kann und möglichst lang spielen kann. Ganz klar, liegt ja in der Natur von der Sache, muss ich sagen. Der Gegner jetzt, Tampa Bay, nicht nur Titelverteidiger, einfach erstklassig besetzte Mannschaft, was die in der Offensive können aufführen können. Letzte Woche gesehen wir ein Match, wo sie 6-4 gewonnen haben. Ein Mitteldrittel, wo je 4 Goal erzielt worden sind. Also die können auf alles antworten. Es ist einfach eine Mannschaft, die gut besetzt ist und gut aufgestellt ist. Wird sehr schwierig, über die Weg zu kommen. Ich glaube nicht, dass Carolina in dem Jahr den Kübel stemmen wird. Der Nino somit auch nicht. Super League, unser Running Gag, der Rob Fader, den wir hatten, in der letzten Folge, die wir noch gemacht haben, der FC Vaduz ist tatsächlich abgestiegen, aufgrund von einer ganz komischen Situation, dass Sion plötzlich 5-0 gewonnen hat. Ich habe immer das Gefühl, da ist Schiebung dabei. Sind wir zufrieden, dass Vaduz jetzt weg ist, oder ist das eine konzertierte Aktion von der ganzen Liga?
Ist es garantiert nicht gewesen? Ja, ich bin zufrieden. Sind die weg? French Open haben wir schon ausführlich besprochen am Anfang der Sendung, aber eigentlich nur über Sachen geredet, die neben dem Platz passiert sind. Aufsamt. Die grosse Frage, wer hat die grosse Ehre im Finale gegen Rafael Nadal zu verlieren?
Ich hoffe, der Zverev, den sehe ich am liebsten verlieren. Das wäre mein Wunsch. Dann gehen wir zurück zum Fußball. EM noch abschliessend. Schweiz-Wales. Was tippen wir?
2-0 für uns. Schon die halbe Miete für die nächste Runde.
Ich sage 1-1. Wales und Gareth Bale haben ja letztens gesehen, kicken gegen Leicester wahnsinnig stark. Der ist ja für ein Goal gut.
Okay, darum habe ich ja gesagt 2-0. Wir könnten sogar noch eins machen, wären wir safe. Also, Machen wir wieder Pause. Haben wir uns verdient nach dieser harten Arbeit. 3 Wochen frei, 1 Woche arbeiten, 3 Wochen frei. Man könnte sich daran gewöhnen. Du hast
nicht
schon
vergessen. Pause,
du sagst schon
nichts. Nein, warte, bis du noch mehr sagst.
Was nein,
du
nein
sagst, wir nicht mehr sein. Nicht vergessen, Pause ist nur ein Unterbruch vom Festprogramm und nicht das Ende. Also, wir kommen wieder, keine Frage.
Das ist zu befürchten. Abonnieren kann man uns gleich, weil dann verpasst ihr nicht, wenn wir wieder da sind. Bewerben, Spotify, Apple Podcasts, etc. etc. Danke fürs Zuhören.
Super. Auf Wiedersehen.